ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast You Ask, We Explain. Heute die Folge 16 mit dem Thema Auf Durchzug geschaltet, eine Debatte über Hören und Hörleistung. Wir haben heute ganz spannende Gäste dabei. Wir sind aber auch wie immer an einem ganz passenden Ort, heute nämlich in den Ballroom-Studios in der Dresdner Johannstadt. Ein Tonstudio, das natürlich perfekt zu diesem Thema passt. Welcher Ort ist besser auf das Hören ausgelegt als ein Tonstudio? Wir haben hier schon zwei Folgen bereits aufgedreht, heute aber passender denn je. Mein Name ist Christoph Presslein, ich bin Medizinstudent hier an der Dresdner Uniklinik und meine Gäste sind heute unter anderem Professor Markus Neudert. Er ist geschäftsführender Oberarzt, Leiter des Hörzentrums und des Ear Research Centers am Uniklinikum Dresden und ganz wichtig, er ist kein Physiologe.
Richtig.
Und dann haben wir noch dabei den Michael Ernst. Er arbeitet beim Radio, ist Musikexperte und Musikkritiker, arbeitet unter anderem beim MDR, beim Deutschlandfunk und beim Hörfunk. Mit dabei haben wir wieder unsere Band, den Jo Aldinger und den Patrick Neumann am Klavier bzw. am Schlagzeug. Die beiden werden uns wieder alle 10 Minuten die Ohren ein wenig versüßen, uns in unseren Gedanken ein wenig bremsen, falls es doch ein wenig zu sehr ausschweift. Das heißt, ohne Rücksicht auf Verluste werden die beiden einfach alle 10 Minuten in die Tasten hauen. Das Thema, worum es heute gehen soll, ist das Thema Hören. Und mit zwei Hörexperten, die wir da haben, da war letzte Woche natürlich ein ganz wichtiger Termin, der wahrscheinlich auch bei euch beiden ganz dick im Kalender markiert ist. 19.04. wird jetzt schon überlegt. Das neue Taylor Swift-Album ist natürlich rausgekommen und als Experte auf dem Thema Hören, Professor Neudert, haben Sie schon reingehört in das neue Taylor Swift-Album?
Nein.
Noch nicht reingehört?
Nee, also nicht wissentlich, vielleicht irgendwie mal unbewusst.
Da gibt es schönere Dinge, die Sie hören wollen Sie damit sagen?
Nee, nicht schönere, aber also wenn ich bewusst höre, dann höre ich anderes, ja.
Okay, gut. Eine Frage aber für euch beide so zum Start ist gerade, ne, was Sie schon angesprochen haben, was haben Sie denn vielleicht heute schon alles Schönes gehört? Gab es da was, ein Lied, mit dem Sie aufgestanden sind oder eine Bemerkung vom Partner, von der Partnerin am Morgen?
Ich kann ganz aktuell sagen, ich war heute bei einem Pressegespräch der Staatsoperette Dresden und da wurde die neue Spielzeit vorgestellt. Die steht unter dem Motto, das Leben ist ein Kabarett und da habe ich sofort Kabarett-Songs, also aus dem Musical von Jocanda und App im Ohr gehabt.
So schnell geht das, ne? Dass das sofort auf einen kleinen Impuls kommen dann schon sofort die Impulse rein, die Musik, die im Ohr sich spielt. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne beim Hören, dass es sehr vielseitig geprägt ist. Ne? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was haben wir Schönes gehört, das können Worte sein, das können Lieder sein, die jetzt gerade so ins Ohr gehen. Das ist eben sehr vielseitig geprägt. Um aber so ein bisschen so eine Grundlage zu stellen und auch wenn wir hier einen Arzt sitzen haben und keinen Physiologen, müssen wir vielleicht trotzdem so ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert das überhaupt mit dem Hören und vielleicht auch mit dem Hinblick darauf, dass sich solche Impulse bei uns ausbreiten, wenn wir jetzt was hören. Also ich mache das Radio am Morgen an, Musik kommt. Wie funktioniert das, dass ich das wahrnehme und dann vielleicht am Ende selber ne, an gewisse Gefühle spüre oder Emotionen in sich in mir ausbreiten?
Also mein angenehmes oder schönes Geräusch heute Morgen, das war das Geräusch der Kaffeemaschine. Ne? Also da sind wir ja auch schon so bei dem Thema. Ne? Ich höre was, was mir vertraut ist, was ich mit anderen irgendwie ganz tollen Sinneseindrücken verbinde. Diesem leckeren Kaffee, dem Geruch.
Auch ganz witzig, ne? Weil das ja eigentlich nur so ein Rattern wahrscheinlich ist oder je nachdem, wie sich die Kaffeemaschine
bei genau, Ihnen hört. Genau, da wird dann der Kaffee gemahlen und dann kommt das da rein. Das ist so ein Kaffeevollautomat, ne? Aber das ist, ich weiß, da kommt jetzt der leckere Kaffee
da
raus.
Da kommt ne? flüssige gleich, Energie kommt jetzt
genau,
raus.
Genau, ne? Und gleich ja. kommt die Tasse zum Mund und dann Explosion der Eindrücke.
Das müssen wir eigentlich hier an verkaufen oder an irgendeine Kaffeemarke. Das war jetzt sehr schön ausgedrückt.
Nicht, aber
eine Geschmacksexplosion. Sehr malerisch.
Ja. Nee, wie funktioniert das mit dem Hören? Also ist jetzt die Frage, wie man das schnell und einfach runtergebrochen bekommt. Also prinzipiell haben wir ja die Ausbreitung von Schallwellen in der Luft. Und die treffen dann gebündelt durch die Ohrmuschel in den Gehörgang aufs Trommelfell. Und das Trommelfell ist ja wie so eine hochkomplexe und also wirklich ganz fantastische Mikrofonmembran, weniger als 100 Mikrometer dick im Durchmesser, ungefähr ein Quadratzentimeter groß. Und die wird in Schwingung versetzt und versetzt also diese Luftdruckschwankung in eine Festkörperschwingung. Also dann schwingen Trommelfell, Hammer, Amboss, Steigbügel. Da sind wir dann im Mittelohr. Und das Ende vom Steigbügel ist die Steigbügelfußplatte und die hat Anschluss an das Innenohr, die Hörschnecke. Und dort wird dann diese Schwingung der gehörknöchelchen Kette in eine Druckdifferenz in der Hörschnecke oder eine Druckwelle in der Hörschnecke übersetzt, die eine bestimmte Membran in der Hörschnecke in Bewegung versetzt, nämlich die Basilarmembran. Und dadurch werden die H-Sinneszellen angeregt, die dann wiederum ihre Erregung in Nervenreize, also in elektrischen Strom umsetzen. Also dort findet die Übersetzung einer Druckwelle in einen elektrischen Reiz statt. Und dann geht die Erregung über den Hörnerven, über die Hörbahn bis ins Gehirn. Und dann stellen wir fest, jetzt hören wir was.
Das wäre jetzt sehr viel, Herr Ernst, kam das bei Ihnen so an? Hat das Sinn gemacht?
Das ist eine andere Frage. Diese Formulierung hat etwas Sinn gemacht. Es ist sinnvoll gewesen, es ist nachvollziehbar gewesen. Und für mich ist es interessant, das ist ja nun doch das auch Physiologische. Man muss keine Musik hören, man muss keine Worte hören und trotzdem kommt ein Reiz an im Nervenzentrum. Hier ist es eben die Kaffeemaschine, die morgens Lust macht auf den heißen Espresso. Anderswo ist es, was weiß ich, eine sich öffnende Flasche Champagner oder was auch immer. Oder wenn morgens das Auto startet, bloß gut, dass es heute funktioniert. Aber es löst sofort dieser akustische Eindruck etwas im Nervensystem aus. Und in diesem Fall ist es eben ein positives Gefühl. Man freut sich, dass es klappt oder dass der Kaffee
genau tropft. So wie dieses Sprichwort. Ne? Es ist wie Musik in den Ohren, dass sich dieser Reiz dann weiterleitet. Und das kann man natürlich jetzt auch auf so einer neuroanatomischen Basis weiterführen. Ne? Dieser Reiz, der jetzt im Gehirn ankommt, der kann natürlich in andere Zentren weitergeleitet werden, egal was das jetzt ist. Ob das jetzt emotional affektiert ist, dass man einen gewissen Reiz, diese Freude über den Kaffee hat oder natürlich auch, dass dieser Reiz einen motorisch irgendwo anregt, seinen Kopf zum Beispiel irgendwo hinzuneigen. Also dass ne, dieser Reiz sehr vielseitig verschaltet ist. Ganz faszinierend auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt sagen, dieser Reiz wird jetzt aufgenommen, ist ja trotzdem aber auch interessant, wie unterschiedlich auch dieses Tonspektrum zum Beispiel ist, was jetzt aufgenommen wird. Ist das denn bei jedem Menschen zum Beispiel gleich, dass ein Ton gleich wahrgenommen wird? Oder nehmen wir alle drei, die hier am Tisch sitzen, auch zum Beispiel Töne anders wahr?
Also da sind wir dann gleich so im Bereich der Psychoakustik. Also da will ich jetzt gar nicht mich mal zu weit aus dem Fenster lehnen. Also wir haben alle anatomisch bedingt ein Frequenzspektrum, in dem wir als Menschen was hören, sagen wir mal grob so von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, also 20 Kilohertz, und haben auch alle ungefähr die gleiche Hörschwelle. Aber wie die Töne wahrgenommen werden, das ist davon ja erstmal unabhängig. Also es gibt sicherlich auch gerade Bereiche, ne, Thema Musik, da können wir uns ja jetzt in unserem Kulturbereich, in dem wir uns bewegen, können wir sagen, also ich habe ein Genre, was mir gefällt, was mit mir was macht und wo ich, das hört sich gut an. Aber es gibt natürlich auch so Bereiche, also wenn man jetzt gerade mal so in den asiatischen und orientalischen Bereich geht, wo es bestimmt musikalische Eindrücke und Klänge gibt, mit denen ich erstmal Probleme habe, im Sinne von, boah, also die gehen mir jetzt gerade nicht so gut rein. Ne? Und das ist ja so eine Frage, das geht ja, glaube ich, eher so in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Zumindest habe ich so verstanden. Das hat, glaube ich, sehr viel auch mit Prägung zu tun und auch mit diesen Aspekten, was, also in welchem kulturellen Kreis bin ich aufgewachsen, was habe ich alles schon an Höreindrücken gesammelt, bevor ich, also auch unbewusst, bevor ich mir angefangen habe, mal darüber im Klaren zu werden, dass ich gerade was höre.
Ja, was mir bei meinen Konzertbesuchen immer wieder auffällt, dass manche Leute gar nicht gestört sind von irgendwelchen Zwischengeräuschen oder Geräuschen, die sich da einschleichen in die eigentliche Musik. Zum Beispiel fiepende Hörgeräte, da gibt es mitunter Interferenzen. Und das ist eine Schwingung, die mich wirklich sehr, sehr stört, bis hin zum körperlichen Schmerz fast. Und ich sehe dann Leute neben mir sitzen, die offenbar keine eingeschränkte Wahrnehmung haben diesbezüglich, die das gar nicht mitbekommen. Eine andere Sache ist natürlich die musikalische Vorbildung. Da bin ich wahrscheinlich sehr sensibilisiert und störe mich dann auch an jedem falschen Halbton und werde durchaus mal wieder von meiner Begleitung angesprochen. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht hören kann, weil ich kann das Konzert einfach so, wie es ist, genießen und du hörst da jeden Zwischenton und alles stört dich dann, was da nicht ist. Gibt es da unterschiedliche Wahrnehmungssphären?
Also prinzipiell ist es Hören erstmal darauf ausgerichtet, dass wenn das jetzt uneingeschränkt ist, also keine Hörstörung gibt, ne, dann kann das jeder hören. Ne? Also halt die Schwerhörigen. Und das, was da auftritt mit den Hörgeräten, das sind einfach Rückkopplungsphänomene, ne, die entstehen. Und da wird es einfach dann auch ganz interessant. Du bist ja wahrscheinlich dann in dem Konzert einfach auch mit einer ganz anderen Aufmerksamkeitsspanne und auch ganz bewusst aufs Hören konzentriert mit dabei und empfindest das dann als wirklich störend. Ne? Andere, die drumherum sitzen, die sich mit was, eher mit dem Kostüm oder mit dem Event, ich gehe ins Konzert und sehen und gesehen werden, ne, beschäftigen, für die ist das nicht so schlimm. Also dass jetzt gerade so eine Rückkopplungsfrequenz sich wunderbar harmonisch in den aktuellen Musikbeitrag einpasst.
Das klappt das nur bei elektronischer Musik.
Das wäre vielleicht noch was für die Hörgerätehersteller. Aber nee, das hat wirklich einfach auch was, das sind psychoakustische Phänomene, die einfach dadurch entstehen, dass du, das ist für dich wirklich ein aktiv empfundenes Störgeräusch. Ne? Also das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, ne? Das Thema, was jetzt so auch so ein bisschen Mode ist, so Misophonie, ne? Dass Menschen das einfach stört, wenn andere Karotten kauen oder sowas. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass das Hören da anders funktioniert bei denen, sondern das Organ ist voll funktionsfähig, funktioniert normal, aber die stören sich da halt dran. Und das ist dann eher eine integrative Leistung. Also was mit der Hörinformation gemacht, auf welche Vorerfahrung fällt das, auf welche Stimmung.
Das sind frühkindliche Schädigungen.
Da müssten wir jetzt Psychologen, PsychotherapeutInnen fragen, dass
immer wieder mit Möhren gefüttert wurden.
Genau. Die sind ja auch gut fürs Auge und nicht fürs Ohr, ne?
Der Klassiker, um das abzurunden, der Klassiker ist natürlich das Bonbonpapier. Wenn dann 10 Reihen vor mir jemand ganz leise und ganz langsam das Bonbonpapier aufmacht, könnte ich rausrennen.
Dann lieber schnell, also ganz schnell.
Ja, man versucht das so leise wie möglich zu machen, aber macht es dann eigentlich nur schlimmer.
Aber jetzt dabei ist es. Also das wäre auch wieder schlimm. Ne?
Was, womit das ja eingeht, ist ja mit diesen integrativen Leistungen ist ja auch dieser Fokus, den man auf einzelne Geräusche hört. Ne? Vielleicht diese Personen, die das jetzt die Ketten rasseln beim Konzertbesuch, die nehmen das ja vielleicht gar nicht selber wahr. Aber erst wenn man darauf vielleicht angesprochen wird, dann nimmt man das erst wirklich wahr. Das geht ja auch so ein bisschen in dieselbe Sphäre von diesem klassischen, naja, du hast mir ja gar nicht zugehört, als ich dir das jetzt erzählt hast. Wieso hast du jetzt das Waschmittel auf der Einkaufsliste vergessen? Hast du mir nicht zugehört? Auch so ein bisschen. Gibt's da auch so, kann man da vielleicht auch so gesellschaftlich so einen Unterschied ziehen? Also ich will jetzt nicht in diese Mann-Frau-Kette hier einbrechen, aber so dieser Klassiker, ah, Schatz, du hast mir noch gar nicht zugehört. Gibt's da sowas? Ist das untersucht?
Naja, also ich sage ja immer so, auch gerade zu meinen Patientinnen und ne, also wenn dann diese klassische Konstellation Ehepaar kommt und sie sagt, mein Mann hört schlecht und man soll noch mal gucken, ob er ein Hörgerät bräuchte, dann ist die Antwort meistens ja, aber es ist ja immer die Frage, wen von beiden das dann mehr stört. Ne? Das sage ich immer, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hören und Hören wollen. Also man kann natürlich Informationen auch selektiv ausblenden, aber das ist halt jenseits dessen, was man jetzt so rein messtechnisch irgendwie mit Standard-Hörtests erfassen kann. Natürlich gibt es auch Erkrankungen, ne, so Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, die gibt es, da gibt es richtige Krankheitsbilder für, ne, wo die Information, die aufs Ohr trifft, nicht richtig verarbeitet und auch nicht wahrgenommen wird, aber das sind nicht die Phänomene, von denen du gerade sprichst. Ne? Also es geht ja eher so darum, du hast mir nicht zugehört, gibt es dafür irgendeine physiologische oder psychologische Erklärung, weiß ich nicht. Aber was man wirklich kann, ist, man kann die Ohren spitzen, also jetzt nicht im Sinne von, ne, die Muskeln anspannen, dass die Ohrmuschel sich bewegt, was einige können, sondern also man kann wirklich, im Mittelohr gibt es Muskeln, es gibt Menschen, die können diese Muskeln anspannen, was dazu führt, dass die Resonanzfrequenz im Mittelohr verschoben wird. Das bedeutet, dass das Ohr den Bereich, in dem das Hören, die Schallweiterleitung am sensibelsten ist, die wird verschoben. Und die können sich dann wirklich auch auf andere Frequenzen konzentrieren und die besser hören. Also da, das kann man wirklich machen. Also ich nicht, aber ich kenne Leute, die das können. Und das ist wahrscheinlich das, was man wirklich auch mit die Ohrenspitzen meint.
Ja, das also geht. Parallel zu diesem physiologischen, dass das Ohr mit diesem also Stapedius-Reflex sich auch so ein bisschen selber schonen kann, also besagte Muskeln anspannt, um die Überleitung so ein bisschen zu reduzieren.
Und das ist einer von denen, ne? Also dieser, der den Steigbügel, gibt es einen Muskel, der den Steigbügel zieht. Kennt jeder, ne, wenn irgendwie so ein ganz lautes Geräusch ist, dass man plötzlich wie so ein wird's dumpf im Ohr und dann hat man so 2-3 Sekunden, wo man wie so gedämpft hört. Dann hat der Stapedius-Reflex ausgelöst, dann ist die Kette verspannt und dadurch wird der Schall weniger gut weitergeleitet. Wenn er nicht so stark zieht, dann wird die Kette so weit verspannt, dass die Resonanzfrequenz, die normalerweise im Mittelohr bei ungefähr so 1 Kilohertz ist, ein bisschen weiter nach in die höheren Frequenzen verschoben wird und so, dass man dort sensibler ist. In dem Bereich. Also der Schall wird in dem Bereich dann besser fortgeleitet.
Wenn wir jetzt schon so mittendrin sind im Hören und im Wahrnehmen, im Mittelohr, im Kopf, wie funktioniert es oder wie kann es funktionieren, dass man sich mitunter auf 2 verschiedene Gespräche konzentriert?
Ja.
Zum Beispiel in der Gaststätte. Da ist am eigenen Tisch und hoffentlich nicht die Frage, du hast mir gar nicht zugehört, was ich gesagt habe, sondern man will zuhören, was der Begleiter, die Begleiterin uns sagt, man hört aber trotzdem am Nachbartisch irgendwie ein interessantes oder ein unangenehmes Gespräch, wie auch immer, und versucht beides wahrzunehmen. Kann man die Ohren da hinrichten?
Ja, also Hörgesunde können das. Und das ist zum Beispiel eine der Leistungen, die dann nicht mehr funktioniert, wenn die Hörleistung abnimmt, also wenn man beginnt, schwerhörig zu werden. Aber das ist nicht eine Leistung der Ohren an sich, sondern der zentralen Hörverarbeitung.
Also neurologischen
wahrscheinlich. Genau, also das ist alles jenseits, sagen wir mal, von der Hörschnecke und dem Hörnerv. Das passiert dann in den zentralen Verschaltungsarealen. Mhm. Gibt aber richtige Hörtests, ne? So dichotische Hörtests nennt man die, wo 2 unterschiedliche Informationen aufs rechte und linke Ohr gegeben werden und man muss beide raushören. Das ist so eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsleistung. Da gibt es Tests, mit denen man das versucht zu beschreiben, wie gut das funktioniert. Und das geht eben bei dann Schwerhörigen nicht mehr so gut. Also die kriegen dann halt die Krise, ne? Im Mehrpersonengespräch können die sich nicht mehr auf einen Sprecher oder eine Sprecherin konzentrieren. So dieses Cone-Beaming, ne? Dass man die Hörkonzentration auf eine Person oder so ein Schall, so ein Trichter wie so lenkt. Das funktioniert dann nicht mehr so gut und das Störgeräusch ist dann drumherum so groß, dass der Informationsgehalt des Gesprochenen da drin untergeht.
Das überlagert sich dann. Und da soll es genau. Ja Leute geben, die ihr Hörgerät dann auch wieder ausschalten oder absetzen sogar, ja?
Ja, genau, ne? Weil also das Hörgerät ist ja nichts anderes als ein Verstärker und macht halt in den Frequenzen, wo man schlechter hört, den Schall lauter, also Schalldruck erhöhen. Aber die Innenohrschwerhörigkeit, die Altersschwerhörigen haben, die bedingt eben auch, dass in der Hörschnecke Strukturen kaputt gehen, die da für sorgen, dass sozusagen der Informationsgehalt, also dass eine wirkliche Diskrimination, also eine Unterscheidung zwischen ganz feinen Sprachelementen vonstatten gehen kann, also wie Schluss, Muss, Kuss. Das ist eine Leistung, die die Hörschnecke erbringt. Und in dem Moment, wo die Haarsinneszellen in der Hörschnecke kaputt gehen, klappt das irgendwann nicht mehr. Und dann können die das nicht mehr unterscheiden. Und dann hilft es auch nicht, wenn ich das ganz laut sage. Also da kann ich Schluss, Muss, Kuss, schreien, die kriegen es trotzdem nicht auseinander. Und das ist der Punkt, wo die Hörgeräte dann eben nichts mehr bringen. Und dann sagen die, das Ding bringt nichts, dann lege ich es wieder in den Nachttisch. Und dann geht man eben nicht mehr aufs Konzert oder nicht mehr zur Familienfeier und zieht sich zurück. Das sind dann die wirklich negativen Folgen, ne, von nicht behandelter Schwerhörigkeit.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema Hören fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.